Jetzt werden wir zu diesen Themen Micha und die Endzeit Israel beten. Heiliger Krieg, wer hätte das gedacht, Herr? Das Land war kahl, fast leer und steinig. Weder Milch noch Honig floss darin. Und die Feinde kommen von allen Seiten her, um dein Volk zu zerstören, nochmals mit Totenfeldern von Juden bedeckt. Aber du erhobst dich, der Heilige in Israel. Und das Land, dein Land, und das Volk, dein Volk, war neu geboren. Halleluja. Amen. In den letzten Tagen, ich lese aus Micha 4, aber wird der Berg darauf des Herrn Hauses feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgeben und das Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Amen. Ich gehöre einer seltsamen Konfession, in wen kein anderer Mensch hier gehört. Ich bin ein jüdischer, lutherischer Pietist. Gibt eine zweite hier? Ja. Und ich sage das am Anfang aus einem bestimmten Grund. Und das Grund ist Martin Luther und seine Schriftauslegung. Bruder Mössinger hat gesagt, so ein lutherischer Jude hat er nie im Leben begegnet. Es gibt eigentlich sehr wenige lutherische Juden überhaupt. Aber ich will was dazu sagen über die Größe und über die Schwäche Luthers Schriftauslegung. Denn der ist größer als alle. Und seine Schwäche sind schwächer als alle. Große Menschen haben immer große Fehler. Bei den sehr großen wie Luther ist alles groß an ihn, auch sein Bauch dazu nebenan. Bei Luthers Schriftauslegung wollen wir Folgendes feststellen. Der reformatorische Durchbruch, das ist zentral, das ist für uns das Zentral, das Wichtigste. Das stellen wir nicht in Frage. Der Heilige Schrift legt sich selbst aus. Kein Quellen außer den Heiligen Schrift, kein Zeitgeist, Feminismus, Friedensbewegung, was man will, Nationalzeitgeist, Sozialzeitgeist, das hat mit Gottes Wort nichts zu tun. Nur den Heiligen Schrift, das ist das Erste. Sie legt sich selbst aus. Zweitens, Jesus Christus ist Zentrum diese ganze Heilige Schrift, Alt wie Neutestament. Luther hat sehr viel alttestamentliche Schriften ausgelegt. Luther fängt an, als was wir Alttestamentler nennen würden. Das sind seine großartige Psalmenauslegung, sein allererstes Werk in zwei Bände. Ich habe die sehr gewissenhaft durchgearbeitet als Student mit großem Gewinn und mit vielen Fragen. Die Fragen gehen folgendes. Gegeben diese Größe. Luther hat nicht gesehen, dass Israel immer noch erwählt war. Er übernahm ein katholisches Verständnis, dass die Kirche, für ihn auch die evangelische Kirche, anstelle von Israel war. Dieser falsche Verständnis, denn sie ist total unbiblisch, hat geführt zu einer unlutherischen Schriftauslegung. Das bedeutet nicht biblische Auslegung. Verzehren der Schrift. Wir müssen lutherisch als Luther sein. Calvin und Zwingli und Pietismus hat das besser verstanden, auch manche Freikirchen, dass es ein Zwei-Bund-Theologie gibt. Es gibt das Alte und das Neue Bund. Und dass viele Texte in der Bibel, und ich rede jetzt zum Beispiel über die Schriftprophetie, dass viele Texte überhaupt nicht mit der Gemeinde zu tun haben, sondern nur mit Israel am Ende der Tage. Es gibt andere Texte, und es gibt noch viel mehr von denen, die mit der Gemeinde und mit Israel am Ende der Tage zu tun. Und es gibt natürlich auch eine Menge von Schriften, die nur mit der Gemeinde am Ende der Tage zu tun. Luther hat diese drei auf einen Kamm geschert. Alles würde nur in Bezug zu der Gemeinde verstanden. Und deswegen war er total unbiblisch in viel seiner prophetischen Auslegung. Das ist ein harter Vorwurf gegen die biblische Grundlage, der Mann, der die biblische Theologie neu begründet hat. Aber das ist wahr. Was wir versuchen zu tun, wir kleine Theologen, denn im Vergleich mit Luther in jeder Hinsicht, im Geist, auch im Fleisch sind wir sehr klein, versuchen wir diese Texte nochmal nach Luthers Auffassung, nur der Heilige Schrift, Jesus Christus als Mittel der Schrift, als Mitte der ganzen Schrift, wir versuchen diese Texte neu zu verstehen, in wen endzeitliche Aussage gemacht, welche gilt die Gemeinde, welche gelten beide, Israel und die Gemeinde, und welche gilt nur Israel. Wir werden sehen in diesem Micha-Text, dass dieser Text vor allem mit dem tausendjährigen Friedensreich und mit Israel zu tun, aber wir werden auch sehen, dass manche dieser Texte auch mit Endzeit, die erste Endzeit, und das ist Jesu und der Weg zu sein Kreuz, so fängt die Endzeit an, dass es auch damit zu tun hat. Das ist das Erste. Wie widerlegen wir Luthers Auffassung als Zweite, dass Israel nicht mehr erwählt ist? Wenn man ein Martin Luther widerlegen muss, es gibt nur einen Weg, das zu tun, und das ist mit den Heiligen Schrift selber. Paulus sagte uns, ich gebe nur ein paar Beispiele, in Römer 9 bis 11, und ich glaube, Sie kennen alle diese Schriften sehr gut, Israel bleibt erwählt. Er kann seine Erwählung nicht bereuen. Warum? Denn Israel ist seine erste Liebe. Und Gott gibt nicht seine erste Liebe auf. Und das steht ständig im Alten Testament, in der Prophetie und auch im neutestamentlichen Verständnis. Gott hält die Treue. Er kann strafen. Er kann drohen, er kann alles Mögliche tun, aber er gibt das nicht auf. Auch wenn Israel versagt, und Israel versagt links und rechts, die Frage ist, ob wir im neuen Bund besser sind. Keiner hat das in Frage gestellt, dass das neue Bund nicht mehr gültig ist. Aber die Verfehlung des neuen Bund, die Christenheit an der Gott Israel, sind noch viel schlimmer als die Verfehlung der Juden. Denn wir haben keine Binde über die Augen. Und was haben wir alles im Namen Jesus getan? Die Zersplitterung der Gemeinde, alle möglichen Irrlehre, ein Weggehen von Glauben, Antisemitismus. Was haben wir hier in Deutschland getan? Wir haben Jesus, Petrus, Paulus, Maria, Johannes, alle und die ganze Prophetie und Mose und alle vergast, weil sind alle voll Juden. Das zu überbieten hat Israel nie getan, auch wenn sie mitschuldig, dass Jesus am Kreuz genagelt. Wir haben ihn vergast. Und seine ganze Verheißung, das ist ernst zu nehmen. Leute sagen zu mir, warum gibt es keine wahre Erweckung? Und die Antwort soll klar sein. Soll man eine große Erweckung erwarten nach so einem Hintergrund? Nur ein Satz dazu. Je tiefer der Schuld, je größer der Gnade sein kann. Paulus als Beispiel. Aber wenn man Buße tut, wenn ein konsequenter Neuanfang auch mit Israel macht, haben wir das getan. In manchen Kreisen schon, aber das sind sehr gering. Bund, Brit. Jeder Bund, den Gott schuf, ist ein ewiger Bund. Es gibt keinen Bund, der aufhört, weil er mit einem ewigen Gott zu tun hat. Auch der Bund mit Noah ist ein gültiger Bund. Wir sehen die Zeichen dafür. Denn Bund ist nicht ein demokratischer Kompromiss, wo einer sagen kann, jetzt gehe ich weg. Hat er zu Mose gesagt, nimm die Gebote, was du nehmen willst, und die andere kannst lassen. Hat er zu Petrus, Johannes und die anderen Jünger gesagt, nehmet und esset, und wenn ihr wolltet trinken, dann trinken, und wer wollte nicht, dann nicht. Nein, nehmet, esset, nehmet, trinket, nimmt. Das bedeutet, Bund ist kein demokratischer Kompromiss, das ist ein Problem mit Demokratie. Das ist ein politisches System, die beste von allen üblen politischen Systemen, wie Churchill sagt. Der beste an alle politischen Systemen sind übel. Aber die Bibel ist nicht demokratisch. Gott, der Herr, entscheidet. Er bestimmt. Und die andere Teil kann das Bund links und rechts brechen. Das bedeutet nicht, dass Gott dieses Bund bricht. Er hält die Treue. Und er hält auch die Treue zu Israel. Und dieses ist unterstrichen ständig durch Texte in der Bibel, welche bezeugen, dass Gott Zukunft mit Israel hat. Dass das neue Bund nicht anstelle von Israel ist. Und unser Text ist ein klassisches Beispiel dafür. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben, und die Völker werden herzulaufen. Ich verstehe diesen Text zweifach. Und ich verstehe sehr viel Texte in der Prophetie zweifach. Nebenan, das ganze Alte Testament ist prophetisch. Abraham galt als Prophet, Mose als die Inbegriff ein Prophet. Es gibt Schriftpropheten und viele Christen glauben, das ist die Prophetie. Nein, das ganze Alte Testament ist prophetisch. Und Prophetie bedeutet nicht Visionen über die Zukunft. Prophetie bedeutet Gegenwart. Die Propheten reden zu ihrem Volk und ihrer Zeit. 70-80% prophetische Worte gehen über hier und jetzt. Aber Gott lässt die biblischen Propheten eine Schau in seine Zeit. Und für Gott ist alle Zeit gegenwärtig. In Gottes Augen hat er die Welt erschaffen und der Antichrist in dem gleichen Moment getan. Denn er steht über die Zeit. 1000 Jahre sind ein Augenblick für ihn. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vor der Zeit war Gott. Gott kennt keine Zeit. Er steht über die Zeit. Und es gibt Momente, wo Gottes Zeit bricht durch zu den Propheten. Das bedeutet zu der Zeit, zu Gottes Zeit, plötzlich das Blick, Gottes Blick. Und dieses Blick geht bis in die Ende der Zukunft hinein. Gegenwärtig aber auch, aber gegenwärtig von Herrn gegeben. Deswegen ein doppelter Zeitbegriff in der Bibel. Unsere Zeit, der vergänglich ist, Gottes Zeit, der unvergänglich ist, und Gottes Zeit ist immer gegenwärtig. So wird es im Himmelreich sein. Im Himmelreich gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es gibt nur Gegenwart. Der Moment, wenn Zeitablauf so gibt, das ist der Weg zu Tod, Vergänglichkeit. Es gibt keinen Tod mehr in Gottes Reich. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Hauses, feststehen, höher als alle Berge, und über die Hügel erhabenen, die Völker werden herzulaufen. Das hat mit Jesu erster Ankunft zuerst zu tun. Den letzten Tage, den letzten Tag, die Erfüllung der Schrift, Jesus, wird feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben, und die Völker werden herzulaufen. Zu der Ort der Kreuzigung Jesu, wo er auferstanden ist, nach Jerusalem. Da pilgern jedes Jahr Tausende, aber Tausende, aber Tausende Christen, alle Konfessionen von allen Ländern dahin. Und da steht hoch erhaben, in geistiger und geistlicher Sinne über alle anderen Berge und Hügel. Das ist eine Bedeutung. Das bedeutet nicht, dass wenn eine Antwort gibt, dass es gibt keine zweite Antwort. Es gibt aber eine zweite Antwort. In den letzten Tagen wird der Berg, darauf des Herrn Hauses, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben, und die Völker werden herzulaufen. Zugleich ist diese Aussage Zukunftsmusik für uns in die messianische Friedensreich, wenn alle Völker hinpilgern werden nach Israel, wo unter der Herrschaft Jesu Christi die 1000-jährige Friedensreich anbrechen wird, ein neuer Mensch wird geschaffen sein. Denn der alte Mensch, wie er jetzt ist, kann dieses messianische Reich nicht herbeiführen. Er kommt immer in die dunkelste Zeit. Die erste Ankunft Jesu auch, als Israel total versagt, alle Parteien versagt. So, als die Kirchen total versagt haben am Ende der Tage. Und dann werden alle Völker hin pilgern kommen in die 1000-jährige Friedensreich, Jesus Christus anzubeten. Und dieser Name Und sein Haus, das neue Haus, das Haus bedeutet das Bund. Haus. Wir Juden reden von das Haus Israel im Sinne des Bund. Und hier werden dann der tausendjährige Friedensreich, wo aus alle Völker Menschen hinpilgern werden, wie Israel immer erwartet hat, ihn anzubeten als der König der Juden und der Heiden Heiland. Eine doppelte Bedeutung. Und werden viele Heiden hingehen und sagen, komm, lass uns hinaus zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass uns lehre seine Wege und wir in seine Pfade wandeln. Dann kommt die Frage, warum eine zweifache Ankunft des Herrn? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Warum nicht eine einfache? Das ist die Frage auch Martin Luthers. Warum hier eine zweifache? Hier auf Erde. Die erste Ankunft ist für euch. Jesus ist nicht gekommen der erste Mal für die Juden. Zwar, er ist geboren und angebetet von Heiden, Weisen aus dem Osten als der Judenkönig. Zwar ging er durch das ganze Land von Norden bis zu Süden zu zeigen, zeichenhaft, dieses Land gehört mir. Zwar starb er als König der Juden in drei Sprachen von Rembrandt richtig gemalt. Am Ende, Anfang und Ende, A und O sein Leben, Mitte sein Leben, diese durchgehen durch das ganze Land. Zwar, alle seine Jünger waren Juden. Zwar, die erste Missionsbefehl, Matthäus 10, ist nur für die Juden, nicht für die Samariter oder für die Heiden. Zwar, die zentralen Missionare im Neuen Bund waren Juden, Paulus, Silas und so weiter. Aber zwar, innerhalb einer kurzen Zeit, vor allem nach dem Untergang der Tempel, welche Jesus voraussagt und welche Talmud sagte, interessanterweise, ohne Jesu Namen zu nennen, dass kurz für die Zerstörung der Tempel nichts mehr hat funktioniert in den Tempel. Nicht nur, weil der Vorhang zerrissen, das nennt Talmud natürlich nicht. Aber sie nennen viel anderes, die wir Christen nicht wissen. Der Los hat nicht funktioniert, die Türe ging nicht richtig raus. Gar nichts hat funktioniert, weil Gott nicht mehr im Tempel war. Er war mit den Missionen unterwegs. Und dann gibt eine rasche Zunahme von Antiochien zuerst und durch Paulus' Reisen von Christen unter den Völkern. Und immer weniger Juden nahmen Jesus an, vor allem nicht fromme Juden, kaum mehr. Das ist ein Thema für sich, über wen ich viel geschrieben habe, über die frommen Juden, die Jesus nicht annahmen. Und von dann an war das klar, dass der Weg dieser Bund eine heidenchristliche Weg werde. Interessant aber, sehr interessant, ist, dass am Ende der Endzeit, seit die 60er Jahre, fängen an, Urgemeinde wieder zu bilden. Da haben sie immer Leute hier gehabt. Ich glaube, sie haben die Leute hergeholfen, alle Himmelsrichtungen, aus Urgemeinden. Was bedeutet Urgemeinde? Das bedeutet, Judenchristen, die mögen das nicht, ich bin ein Judenchrist, das mögen die nicht. Messianische Juden, die nicht in eine Kirche dienen, wie ich diene in eine Kirche, die dienen nicht in eine Kirche, sondern Gemeinden unter Juden, die an Jesus glauben, die nicht mit Kirchen im Sinne haben. Eine von denen, eine bekannteste, sagt immer zu mir, Churchy. Churchy bedeutet Kirche auf Englisch. Davin ist Churchy, er ist in eine Kirche, er ist Lutheraner. Yes, das bin ich und das bleibe ich. Überkonfessionell. Lutherische, jüdische Pietist, ja, überkonfessionell. Aber es gibt eine andere Bewegung, und das ist die Urgemeinde, kehrt zurück am Ende der Tage. Und das ist faszinierend. Beide jetzt am Ende der Tage. Zweimal Ankunft. Erstens für sie. Und zweitens, nach Paulus wird die Gemeinde entrückt. 1. Thessaloniker 4. Zu wem kommt Jesus mit seiner zweiten Ankunft? Zu Israel. Die Ersten werden die Letzten sein. Und dann fängt die tausendjährige Friedensreich hier, wie Israel immer erwartet, wie sie zu Jesus seit erwartet. Und sie haben Jesus abgelehnt, aus verschiedenen Gründen. Aber eins war, wie gesagt, wo ist der messianische Reich? Und sie haben Luther abgelehnt und gesagt, ja, was haben die Kirche immer getan im Namen Jesus? Uns niedergeschmetzte, kaputt gemacht. Und Luther hat dann weitergemacht als alte Person mit diesem Antisemitismus, als die Juden sich nicht bekehrt haben. Zweimal Ankunft erst für sie und dann für die Juden. Aber es gibt einen zweiten Grund. Wissen Sie, die Bibel ist zu verstehen durch zentrale Themen und zentrale Bilder. Eine zentrale Thema der Bibel sind die zwei Tafeln Mose. Läuft durch die ganze Bibel, Bergpredigt. Mose sagt euch, ich sage euch. Die erste Tafel hat mit unserer Beziehung zu dem Herrn zu tun. Der zweite in mitmenschlicher Bereich. Die erste Tafel ist wichtiger und deswegen die Versagung der evangelischen Kirchen am Ende der Tage, die zweite Tafel, mitmenschlicher Bereich, Frieden und so weiter, gute Werke in Mittelpunkt stellen. Denn Nächstenliebe kommt nur aus Gottes Liebe, denn wir verfügen nicht über die Liebe. Die Liebe ist Christi und sein Geheimnis. Es gibt wenige Menschen, die wir lieben. Und je tiefer wir uns gründen in Liebe zu Jesu Christi, je mehr Kraft wir bekommen, zu Menschen zu gehen, die wir nicht von Natur aus lieben, der Liebe weiterzugeben. Augustin sagt, was ist Nächstenliebe? Mission, sagt er. Und das ist eine tiefe Antwort, die tiefste Antwort. Die Weitergabe Jesu Liebe an den Nächsten. Auch dann natürlich Diakonie. Die erste Ankunft Jesu hat Jesu die erste Tafel endgültig erfüllt. Gottes Sohn gestillt, Frieden mit dem Vater geschaffen. Mit seiner zweiten Ankunft in die tausendjährige Friedensreich wird die zweite Tafel endgültig erfüllt sein. Denn wenn Frieden herrscht in seinem Reich, dann wird alle diese Aspekte über Töten, Ehebrechen, Stehlen und so weiter, das wird alles nicht mehr vorhanden sein in diesem Reich. Zweimal Ankunft, erstmal für die Völker, dann für die Juden, erstmal für die erste Tafel endgültig, nächste für die zweite Tafel. Sicher, Jesus liebt den Nächsten in Gehorsam zum Vater. Er füllt persönlich die zweite Tafel, aber nicht in Bezug zu der Welt. Denn die Welt bleibt in Hass, in Krieg, das hören wir jeden Tag. Und deswegen Israel hat ihn abgelehnt, weil dieser Frieden nicht gegeben, denn der Messias, der Israel annehmen wird, ist genau der, der die Juden damals erwartet hat. Und das ist einer, der kommt, Israel zu befreien von den endzeitlichen Feinden, die Kraft der Erneuerung, ohne dass sie das verstehen, dass das Taufe ist, das wollen sie nicht hören, und dann die Anbruch sein Friedensreich. Das deckt sich absolut mit Sundheit, mit was Jesus bringen wird zu unserer Zeit, niemand weiß Tag oder Stunde, wenn er wiederkommt. Schauen wir weiter. Denn von Zion wird Weisungen ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Das hat auch eine doppelte Bedeutung. Was ist der Botschaft Jesu, welche seine Telos, seine Zielsetzung in Jerusalem erreicht wird? Jesus hat im Grunde genommen nur eine Botschaft. Alles, was Jesus sagt, kreist um ein Thema. Wissen Sie, was für Thema das ist? Gottes Himmelreich und die Wegweisung dazu. Es geht nur um diese Thema. Was ist der Bergpredigt zum Beispiel und seine Gleichnis, Bergpredigt? Das Gesetz Mose gilt als die Wegweisung zum Leben und zum ewigen Leben. Und Jesus zeigt uns in der Bergpredigt, das können wir nicht von uns aus bekommen. Weil er verlangt Vollkommenheit. Das ist der Bergpredigt. Alles sonst ist Randmusik. Konsequente Feindesliebe, ein Leben ohne Hass und Begier. Das bedeutet, Jesus macht dieses Gesetz Mose. Mose sagte euch, ich sage euch. Sein eigener Auftrag und sein eigenes Ziel. Er ist gekommen, uns den Weg zum Himmelreich zu eröffnen. Und der Weg zum Himmelreich ist die Erfüllung des Gesetzes im geistlichen Sinn der Bergpredigt. Und das bedeutet Vollkommenheit. Und deswegen sagt er unter die sieben letzten Worte, es ist vollbracht. Das bedeutet, dass der ganze Last des Gesetzes in Fleisch, Mose, Gesetz in Geist, Bergpredigt, Er hat das für uns erfüllt durch seine Vollkommenheit. Als der Sohn Davids. Und in dieser Bergpredigt, zwei Gebote Davids hat er hervorgehoben. Du sollst nicht töten und ehebrechen. David war beide Mörder und Ehebrecher. Bathsheba, Uriah. Der David in dem Chronikenbuch ist ohne Ehebruch und Mord. Ein idealisierter David. Und das ist der Übergang zu Jesu. Der sogar im Geist nicht begehrt und nicht gehasst hat. Jesu Weg, denn von Zion wird Weisung ausgeben, gehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Jesu hat ein Weg und ein Botschaft und die sind das Gleiche. Der Weg für uns zu öffnen durch Wort und Tat, Predigt und Handlung, zeichenhafte Handlung und dann eigene Tat in Fleisch, Kreuz und Auferstehung. Sein Zielsetzung ist, dass wir der Nachfolger zu ihm in sein Himmelreich gehen könnte. Und deswegen steht es in die Epistel an mehreren Stellen, sehr schwere Texte zu verstehen, dass wir werden ihn gleich in sein Reich. Wir, was Luther sagt, wir Dreck, wir sollen ihn gleich werden, das ist seine Zielsetzung. Das ist nicht nur Heiligung. Denn man ist erschreckt, die streiten unter Christen heute. Immer überall, wo ich gehe, und ich gehe in alle möglichen Konfessionen in Gemeinde. Immer kommt die Frage, Herr Pfarrer oder Herr Pastor oder Herr dieses oder Herr Prediger, wie geht's in Gemeinde? Und jeder sagt zu mir, es geht's gut, aber wir haben Probleme. Und wissen Sie, mit denen, die Probleme haben, mit den Frommen. Das ist immer das Gleiche, ich muss die Wahrheit sagen, mit den Frommen. Das ist das Problem. Tut mir leid, aber so ist es. Ich habe auch Probleme in meinem Sein mit den Frommen, mit manchen Frommen. Mit guten Frommen nicht, aber mit nicht so guten Frommen schon, ja. Kann man die Frommen hier vielleicht auch in zwei Gruppen trennen, ja. Und schauen wir weiter. Und hier ist ein Schlüsselbeweis Luthers große Fehler hier. Denn denken Sie, Sie kennen diesen Text. Aber Sie kennen es nicht von Micha. Wo kennen Sie diesen Text? Schwerter zu Pflugscharen. Wo kennen Sie diesen Text? Nicht von Micha. Wo kennen Sie diesen Text? Von? Jesaja kennen Sie. Das bedeutet, es ist zweifach überliefert. Glauben Sie, dass Gott das zweifach überliefert? Bei zwei Große, ein Großer und ein Kleiner. Klein, weil sein Buch nicht groß ist, ja? Aber durch drei Propheten genau das Gleiche überliefert. Das ist ziemlich eine Unikum. Was bedeutet zweifach? Wiederholung in der Bibel. Es bedeutet immer Unterstreichung, besondere Betonung. Und das sollte Luther gewusst haben. Ich bin nicht hier über Luther zu schimpfen, der ist viel größer als ich. Aber ich bin hier zu relativieren die verhängnisvolle Fehler, die er machte. Denn das hat Luther zu Antisemit am Ende seines Lebens. Wenn er nicht wüsste, dass Israel immer noch erwählt ist und dann Israel sich nicht bekehrt in seine Sinne, dann liest er los. Und wenn Luther losliest, dann es war mit einer unheiligen Wut. Und dann kommen diese schrecklichen Schriften gegen die Juden, über die Juden und ihre Lügen, 1543, die eine Grundlage im Dritten Reich war. Die war benutzt in Seminare, Verfahren im Dritten Reich, gegen die Juden loszugehen. Die Synagoge soll alle niedergebrannt werden. Die Juden sollen alle gelbe Sterne tragen und so weiter. Er wird unter großen Völkern richten und viel Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Ja, wenn er wiederkommt. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen, ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und Sie wissen die Bedeutung Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Sie wissen die Bedeutung von Feigenbaum. Man sieht es an den Feigenbaum. Jetzt ist die Dürre und bringt keine Früchte. Aber wenn die Sommer da ist, dann ist sie reif und bringt sie Früchte. Das ist Israel. Und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat geredet. Warum Herrn Zebaoth? Das bedeutet der kämpfende, streitende Gott. Interessant. Gerade in einem Text, der redet zentral über der Friedensreich, wird Gott als Streiter genannt. Das kommt uns widersprüchlich vor. Er streitet für uns und bringt uns Frieden. Denn wir können keinen Frieden geben, weil wir keinen Frieden in unser Herzen sind. Der neue Mensch muss kommen. Und das neue Mensch kommt durch Christus, der der wahre Mensch ist. Ecce homo, siehe, ein Mensch. Jetzt kommen wir zu einer sehr zentralen Frage. Und das ist das eine gesamtbiblische Thema? Der tausendjährige Friedensreich. Wenn Luther geirrt hat, und Luther war ein viel größerer Bibelkenner als wir alle, und wenn diese Thema wirklich ein wahrer Thema ist, dann muss es ein Thema sein, die durch die ganze Bibel geht. Und ich will am Ende dieser Stunde, das ist ein längeres Ende, Punkt um Punkt zeigen, die Tragweite dieser tausendjährige Friedensreich als eine Thematik, zentrale Thematik der ganzen Bibel, von Paradies bis Offenbarung 20. Das bedeutet, umfangt der ganze Bibel. Erst Paradies. Vielleicht sollen wir aber erst fragen, was ist dieser tausendjährige Friedensreich? Denn manche dieser Texte haben nur mit Aspekten des tausendjährigen Friedensreichs. Wenige bringen das alles zusammen. Man nimmt aber alle diese Texte zusammen und dann die Tragweite und die Tiefe dieser tausendjährigen Friedensreich ist klar. Tausendjährige Friedensreich bedeutet ein Reich, erstmal wo Frieden herrschen. Und dieser Frieden ist nicht nur unter den Völkern, sondern unter den Menschen in unseren Herzen, mit wilden Tieren, mit zahmen Tieren, Frieden unter den Tieren, Fleisch wird nicht mehr gegessen in dieser Zeit. Es bedeutet eine Zeit der Erneuerung der Schöpfung. Denn wir werden leben von der erneuerten Schöpfung. Vegetarisches Essen, das tun wir jetzt nicht, vielleicht manche, ich nicht. Vegetarisches Essen, die Tiere wie wir, eine Erneuerung der Schöpfung und dann die Grundlage, die Gerechtigkeit Gottes wird hier herrschen. Was bedeutet die Gerechtigkeit Gottes? Genau was ich gesagt, die zwei Tafeln Mose. Das bedeutet, unter der Herrschaft Gottes und im nächsten Liebe untereinander, die zwei Tafeln. Schauen wir, habe ich 7 Punkte hier durchgehend, und es gibt sicherlich mehr, aber ich bleibe nur bei zentralen Texten, nicht bei Fußnoten. Ich bin kein Fußnotfahrer. Der erste ist, ich habe genug studiert, um kein Fußnotfahrer. Ich habe 24 Semester studiert und ich habe genug mit Fußnoten. Ja, Sie verstehen, was ich meine bei Fußnoten. Die feine Sache, die man, sehr starke Brille, Sie haben nicht so starke wie ich, sehr starke Brille, um das alles genau zu sehen, was dazu gehört. Die Nebenpunkte, ich bleibe bei zentralen Punkte. Die Bibel redet sehr direkt. Die Bibel redet Deutsch. Ich rede auch Deutsch, aber ohne die richtigen Endungen. Der erste ist im Paradies. Wie ist das im Paradies? Paradies ist ein zeichenhafter Zustand. Die ist wahrlich da. Das ist nicht Drewemann nur Symbol. Es ist wahrlich da. Fleischlich, physisch. Die Bibel redet Hebräisch. Das bedeutet nicht ätherisch, griechisch. Es war fleischlich da. Es ist historische Wirklichkeit, aber es ist auch ein Zeichen für etwas mehr als das allein. Für was? Ein Zeichen, das eine Welt gegeben hat und geben wird, wo Frieden herrschen wird. Zwischen Menschen und Tiere, zwischen Tiere und Tierarten, unter der Herrschaft Gottes, weil der Mensch gehorcht dem Herrn. Das bedeutet, er kennt die zwei Grenzen des Menschseins, die zwei Bäume, Leben und Erkenntnis. Das Leben gehört Gott, weil er hat Leben gegeben und er allein soll Leben wegnehmen. Und wir leben nicht aus unseren Erkenntnissen, aus unserer theologischen, philosophischen Wahrheit, sondern von Gottes Wahrheit, die viel höher und tiefer ist als alle menschlichen Gedanken. Einer meiner lieblingsten zentralen Texte der Bibel, so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Und es sind die großen Wissenschaftler, die nicht Wissenschaftsgläubigkeit sind, die in Demut, wie Einstein, Planck und Heisenberg, die alle sehr fromme Menschen waren in ihrer Art und Weise, die wissen, wie beschränkt, wie begrenzt der menschliche Vernunft. Es sind die zweitrangige Denker, die glauben an Verstand. Die Großen wissen sehr genau, dass unser Verstand überhaupt nicht die Grenze der Schöpfung, wir wissen überhaupt nicht, ob die Schöpfung ein Ende hat. Wir erleben Licht von Sternen, die von Millionen und sogar Milliarden Lichtjahre zurück zu uns gekommen und vielleicht längst tot sind. Wissen Sie, was Lichtbewegung in einem Tag ist? Das können wir nicht begreifen. Millionen oder Milliarden von Lichtjahren, man kann nur staunen. Wir haben keine Antenne für solche Dimensionen. Das ist der Anfang. Warum fängt das so? Weil das ist, was Gott uns haben will. Es ist interessant, bei der Schöpfungsdarstellung über den Mensch sind zwei Arten, die sind nicht zwei Schöpfungsberichte, sind ein Schöpfungsbericht mit zwei Aspekten. Wir sind in Gottes Bild geschaffen. In Gottes Bild bedeutet wahrer Mensch. Paradies. Durch Jesus Christus und die Wiederherstellung in sein Reich. Aber wir sind aus Ton oder Klee geschaffen. Das bedeutet Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staube. Wir werden sterblich sein. Und der sterbliche, vergängliche, gottferne Menschen, der Sünderzolt, muss überwunden sein, dass die Gottesbildgleichnis wiederhergestellt. Und das ist Jesus. Das sind keine zwei Berichte, das sind zwei Aspekte, die gleiche Wahrheit. Gott hat uns im Paradies geschaffen, so eine ewige Gehorsam in ihn, unter ihn, in sein Reich und ihn gleich. Zukunftsmusik, das Gleichsein. Paradies sind wir ihm nicht gleich, aber sonst unter seinen Herrschaft. Aber das Bild des Ton und Clay ist das Bild der Sündenfall, der Wegfall von Gott. Das ist alles prophetisch. Die Schöpfungsbericht ist auch prophetisch. Es zeigt uns der zwei Wege der Menschheit. Was Gott, wie Gott uns haben will. Er hat uns nicht geschaffen, dass wir den Tod einfach übergeben wird. Aber der Weg Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das sind zwei Aspekte der gleichen Schöpfung. Noahs Arche. Zentrale Texte. Die sind alle zentrale Texte. Wie ist es bei Noahs Arche? Noah, seine gute Frau. Ich bin froh, dass ich auch eine habe. Nicht wie Hiobs Frau. Die drei gehorsame Söhne und drei gehorsame Schwiegertöchter. Acht Menschen. Acht. Was bedeutet diese Zahl? 7 plus 1, Schöpfung plus Leiden, Beschneidung. David, der achte Sohn Isai, Jesu, der Sohn David, zentraler König, zweimal beschnitten, fleischlich am achten Tag und bei der Kreuzigung, geistlich beschnitten. Der Vorhang wird von oben nach unten zerrissen sein. Dass sein Schickenah, sein Potenz in die ganze Welt durch die Weltmission gehen kann. Das ist ein geistlicher Beschneider. Genau geschrieben wie eine Beschneidung. Es hat mit seiner Potenz, mit der Decke zu seiner Potenz. Genau das. Aber geistlich. Und da gehen 7 Paar reine und 1 Paar unreine. 7 wegen der Schöpfersaal und die Zielsetzung der Reinheit. 7 auch plus 1 hier. Und 1 Paar unreine. Manche vielleicht gingen nicht gerne in die ein Esel, die sind sehr ähnlich in ihrer Art, die haben ihr eigenen Kopf und vielleicht musste man ein bisschen schubsen und so weiter, bis sie da reinkommen, aber die kommen alle rein und da herrscht Frieden. Da herrscht Frieden. Ich habe gesprochen in Hannover letzte Wochenende und da war eine Frau da, die sagt zu meiner Frau, kommen Sie zu uns, schauen Sie unsere Tierfarm an. Die waren sehr reiche Leute, die haben es satt mit Weltreisen. Die sind fromme Christen geworden mit über 50 und sie haben gesehen, wie Tier misshandelt wird, im biblischen Sinn misshandelt. Wahllos umgebracht, ohne Sinn, alte Tiere und so weiter. Und sie haben solche Tiere gerettet. Und wir kommen zu dieser, es war ein bisschen von Noahs Arche, was ich da gesehen habe. Kommen wir da rein, kommt erst ein Hund, der anscheinend früher wild war, aber sehr freundlich, uns geleitet, ein Leonberger. Ich war in Dekanat Leonberg, so ich habe mich hier ein bisschen zu Hause gefühlt mit dem Hund. Und der Hund hat uns gehört zu die andere Tier. Dann kommt ein bockiger Sieger und dieser Sieger soll umgebracht, weil sie so bockig war, dass man sie nicht mehr ausstehen. Und dieser Sieger weigert sich, ihre Hörner jetzt zu benutzen. Die Frau hat versucht, dass die Tiere zeigt ihre Hörner. Sie ist so friedlich geworden, weil sie erlebt Liebe und Verständnis. So reagieren die Tiere. Das sind sehr viel von Menschen in jeder Tiere, nicht wahr? Da waren die Pfauen, oh, da habe ich Der wollte sein Sonntagsbraten haben, wie wir, nicht wahr? Die Hühner, jeden Sonntag kreist er um die Hühner und die Hühner verstecken sich da im Gebüsch. Und da habe ich versucht, eins rauszuholen, wie wir gerne auch einen Sonntagsbraten. Er wollte das auch haben. Und die haben Verständnis dafür. Sie haben gesagt, wir wollen auch gutes Sonntagessen, da habe ich auch, ja? Sie verstehen das. So geht, ohne der Habeck und der Sonntagbraten, so geht es in die Arke, so geht es in Himmelreich. Es wird Frieden geben. Frieden unter den Tieren, Frieden mit den Menschen, weil der Frieden bringet, der Gerechtigkeit bringt, der erneuert der Mensch und damit der Schöpfung wird unter uns sein. Und das ist ein Mensch. Und das ist keine Leistung von Kirchen. Und Karl Friedrich von Weichers Reden über Frieden, Gerechtigkeit, Erneuerung der Schöpfung ist nicht Liberaltheologie. Wir schaffen das, genau Gegenteil. Wir können es nicht schaffen, weil wir so verdorben sind. Er schafft das in tiefste Dunkelheit. Die Geburtswehen, in denen wir jetzt erleben in Israel, diese Geburtswehen, dass die ganze Welt jetzt gegen Israel wird. Drittens, in die Wüste. Haben Sie je die Wüstewanderung in dieser Art so richtig verstanden? Es wird betrachtet von den Propheten als Brautzeit. Israel ist unterwegs mit Tieren, wilde und zahme Tiere. Mose weigert sich, rauszugehen ohne seine Tiere. Nach der 9. Plage, schauen Sie das genau an. Aus zwei Gründen, er braucht Opfertiere und das führt zum Kreuz, aber er braucht Tiere auch als Freunde. Ich brauche auch Tiere als Freunde. Ich rede immer mit Tieren, habe sehr viele Tierfreunde. Eine sehr nette Dackelin, mit wenig ich immer mein Kalbs haxen. Sie hat die Knochen gekriegt und ich das Fleisch, aber sie finden auch noch Fleisch auf die Knochen. Wir haben uns sehr gut geteilt und gut miteinander verstanden, ja? Die Brautzeit in die Wüste. Wie geht das weiter? Schauen Sie, wir werden heute Abend das beten, als Gebet. Das ist ein Vortrag von mir. Habe ich das hier gehalten über Psalm 72 und der messianische Friedensreich? Salomo Psalm 72? Oh, da muss ich irgendwann das machen, ja. Das ist ein sehr zentraler Psalm, es steht in einem Buch irgendwann von mir. Salomo, das beschreibt fast alles. Nur die Tieraspekt ist nicht da. Da steht sehr deutlich geschrieben in Psalm 72, dass es Frieden geben wird, eine Erneuerung der Schöpfung und eine Erneuerung der Gerechtigkeit. Alles wird blühen. Der zentrale Satz, in Salomo ist ein Prophet, vordere Prophetie, der ganze Schöpfung wird neu blühen. Und das Faszinierende an Psalm 72 ist, so detailliert ist dieses prophetische Bild, dass Salomo nimmt zwei Aspekte unserer Zeit. Und das ist im 10. Jahrhundert für Jesus, Libanon und die Städte. Denn wenn überhaupt zwei besondere Symbole, Zeichen, Wirklichkeiten für die Zerstörung dieser Welt, das ist Libanon und die innere Städte überall in die Welt. Auch in Deutschland fängt das an, in Amerika, die Armutsviertel, die innere Städte. Das ist in Solomos Seite, die Städte war Zentrum der Kultur. Oh, das ging bis zur Wiener Klassik und noch weit hinaus, im 19. Jahrhundert. Heute, die Verfall der inneren Städte. Und Salomo im 10. Jahrhundert für Jesus sagt, der Libanon wird nochmal Frucht bringen. Der Libanon war der zentrale, fruchtbringende Stadt im Nahost, bis Israel gegründet. Und je höher Israel geblüht hat als Zeichen der ankommende Friedensreich, je mehr Libanon erniedrigt wird. Und hier wird Libanon genau genannt werden, dass es Frucht bringen und die Städte. Das ist prophetisch in die letzten Sinn des Wortes. Im 10. Jahrhundert vor Jesus, als Libanon reich war, Salomo sagt, was passiert in Libanon? Wo kriegt er das Holz für den Tempel aus Libanon? Nicht wahr? Sein blühendes Land. Und die Städte waren blühend. Und hier setzt voraus, dass das alles zunichte gemacht wird und dann wieder aufgestellt wird. Schauen Sie, wir beten das heute Abend. Nächste, Jesaja 11. Diesen Text kennen Sie am allerbesten in dieser Reihenfolge. Und das kennen die Juden am allerbesten. Jesaja 11. Wir haben Jesaja 2 übersprungen, denn das deckt sich mit unserem Text. Über der Zeugling, die im Loch von Natter, von Giftschlange, sein Hand reinbringen. Über die Wölfe und die Schafe, die miteinander weiden. Und ich habe die Anbrechung der tausendjährige Friedensreich in ihrer Vordeutung in Malmsheim erlebt, vor ungefähr 7 Jahren. in der Mürrikestraße, wo sehr viel Merkwürdiges passiert in Mannheim. Kennt jemand hier Mannheim? Bitte Hände zeigen. Kennen Sie die Mürrikestraße? Gucken Sie nächstes Mal, weil da passiert ungewöhnliche Sachen. Ich war unterwegs mit Wastel, mein Dackel. Wissen Sie, mein Dackel ist viel besser bekannt als ich. Wenn ich gehe in einen Ort, die Leute fragen nicht nach meinem Wohlbefinden, sondern wie geht es Ihrem Dackel? Der Dackel ist im Himmel, wenn es einen Dackelhimmel gibt für Dackel, die nur Christen gebissen hat. Ja? Denn man sagt, je tiefer der Glaube, je tiefer sein Gebiss, je fester der Glaube, je fester sein Gebiss. Wastel hat nur überzeugte Christen gebissen. Er hat mich dreimal sehr tief gebissen, auch Chris Wespe. Warum? War Christen vergeben. Er war ganz kluger Hund. Ja, Heiden würden ihn gleich umbringen, nicht wahr? Und ich war unterwegs mit Wastel und wir haben uns sehr lieb gehabt, außer wenn er mich gebissen hat, ja? Und wir waren unterwegs und ein Wort könnte Wastel nicht hören. Das war Katz. Alle Worte Katzenjammer, Katzensprung, hat er laut gebellt, ja, ging sofort los. Und was ist passiert? Wir gingen in die Mürrikestraße. Und da war ein Katz, der erzogen war mit die wildeste alles, was Gott geschaffen hat, der Rauhardackel. Das weiß jeder Jäger. Jeder Jäger, gute Jäger hat der Rauhardackel. Die gehen los. Die gehen los. Und deswegen hat der Herr an seinen Dackel gedacht. Er hat ihm einen langen Schwanz gegeben. Denn ein Dackel geht gleich in den Loch. Und der bleibt öfters hängen. Und dann jault er laut und man holt ihn dann von dem Schwanz raus. Nicht wahr? So, der Herr denkt an seinen Dackel, ja? Und da waren wir unterwegs, Wastel und ich sah 20 Meter weg ein Katz. Ich habe gedacht, was kommt jetzt? Ich halte ihn fest und Wastel wollte schnell hin. Und der Katz legte sich auf den Rücken. Und der Wastel ging, das war ein kluger Katz, mit Dackel erzogen. Und die fingen an zu schmusen. Wastel in ein Katz, ich habe meinen Kopf geschüttelt. Ich ging sofort zu meiner Frau. Ich habe gesagt, Rosemarie, das tausendjährige Friedensreich bricht in Mannheim in die Mürrikestraße ein. Wenn Katzen und Dackel miteinander weiden, dann ist es wirklich weit, nicht wahr? Jawohl. Wie geht's das im Neuen Testament? Im Neuen Testament. Zu wem ging Jesu zuerst, nachdem er berufen? Jesus ist nicht als Kind berufen. Er fängt nicht an, was zu tun als Kind. Wir wissen gar nichts über seine Kindheit. Außer mit 12 Jahren im Tempel. Jesus ist berufen mit seiner Taufe. Bezeugt, dass er Gott ist. Du bist mein Sohn, Johannes der Täufer, als der letzte, vollmächtigste Prophet. Ich bin nicht würdig, die Riemen deiner Schuhe zu binden. Er ist berufen. Und wo geht er hin? Nicht zu den Menschen. Wo ging er zuerst hin? Zu die wilden Tiere, in die Wüste, Wüstenlandschaft, Brautzeit. Wilde Tiere, das ist beladen mit Bedeutung. Zu den Löwen, die Rauhardackeln, die Bären und die Wölfe. Und die Engel waren bei ihnen, diente ihnen. Und das ist direkt am Anfang Jesu Wirkung. Das allererste, wie Paradies, direkt am Anfang. Im Alten Testament, hier ist gezeichnet der Weg zum tausendjährigen Friedensreich. Da war Frieden unter den Tieren. Und nebenan, ich bin überzeugt, dass diese Geschichten von Franz von Assisi keine Legenden sind. Große Glaubensmenschen können durch die Kraft der Liebe Jesu Christi wilde Tiere bändigen. Ich habe keinen Zweifel darüber. Ich werde persönlich meine Glaube nicht hier rausprobieren. Ich habe einmal die Möglichkeit gehabt mit einem Dogger, aber das ist eine Geschichte für sich. Aber ich zweifle nicht, dass Franz von Assisi so eine Glaube gehabt hat und den Löwen in Gewissen, der Wolf in Gewissen, in Gubbio, in Gewissen geredet hat. Jesus auf jeden Fall hat die Tiere, in Frieden waren sie bei ihnen. Und das ist das allererste, bevor er zu den Menschen ging. Römer 8 sagte uns, dass die Tiere leben in Furcht, in Angst, bis sie erlöst werden. Ich glaube persönlich nicht, dass die Tiere in den Himmel reinkommen. Da kann man so oder so das sehen. Ich sehe das als die tausendjährige Friedensreich, die Erlösung von die Tiere. Ich glaube nicht. In meiner Erfahrung mit Wastel habe ich bittere Erfahrung. Man sagt, wie der Herr, wie der Hund. Ja, ich habe nie ein Gemeindeglied gebissen. Ja. Chris Wespe haben wir das erlebt mit Dackel. Friedensstimmung. Licht, echte Kerzenlicht, nicht wie in New York, wo das nicht erlaubt ist, von der Feuerwehr. Wir hören die schönste und reinste Weihnachtsmusik, was es gibt. Die Geschichte der Geburt Jesu Christi von Heinrich Schütz. Die wunderbarste Weihnachtsmusik, die ich kenne. Ja, wunderbare, das sollen Sie alle kennen. Und der Baum war voll mit Wurstel verbastelt. Und, ja, und was passiert? Wir sollen die Tiere erziehen, nicht wahr? Und dass sie nicht fleischlich denken, sondern geistlich. Ja, ja. Aber Wurstel hat seine Nase ausgestreckt, immer in Richtung, nicht der Heinrich Schütz, sondern die Wurstel. Ja, und ich stand auf, um die Platten zu wechseln. Er ging auf mich los mit einem tierischen Ernst und beißt mich tief in den Bein. Je tiefer der Glaube, je tiefer sein Gebiss. Je fester der Glaube, je fester sein Gebiss. Und ich war nicht fähig, richtig zu gehen. Für mindestens einen Monat. Ich humpelte auf den Kanzel. 3 Tetanusspritze, jede Notarztblastung gekannt. Jede. Und als ich humpelte auf den Kanzel, erster Weihnachtstag, kein Mensch in Mannsheim hat gefragt, was ist los, Herr Pfarrer. Jeder hat gewusst, nochmal, der Pfarrdackel Wurstel, ja. Dass der im Himmelreich kommen, das glaube ich nicht. Und dass er Stroh fressen wird, das kann ich kaum vorstellen. Da. Vielleicht hier auf Erde, aber nicht im Himmel. Nein, nein. Und dann geht es zu Offenbarung 20. Und die Kirchen haben versucht, alles zu tun, Israel zu nivellieren. Weil wenn wirklich ein Friedensreich hier in Israel, auf dieser Erde, dann Israel ist immer noch erwählt. Und die katholische Kirche wollte das nicht hören. Und Luther wollte das nicht hören. Und es gibt alle möglichen katholische wie lutherische Theorien, was der Offenbarung 20, die hinterfragen, die Vergeistigung, griechisch, germanisch, aber nicht hebräisch und nicht biblisch. Offenbarung 20 redet sehr deutlich über ein tausendjähriges Friedensreich und die wird hier auf Erde sein. Und das ist der Telos, die Zielsetzung aller dieser Texte, die wir heute vorgebracht haben. Der Herr wird kommen, er wird kommen in die dunkelste Zeit, in die Zeit der Not, wie die Frauen das am besten verstehen bei Geburtswehung, das verstehen wir Männer nicht ganz so gut. Ja, die Geburtswehung, der neue Schöpfung. Er wird kommen, als die Feinde durchbricht, bis ins Jerusalem hinein. Ezekiel 38, 39, Zacharia 12 und 14, die nie in lutherische Kirchen gepredigt werden, weil sie passt nicht in lutherische, unbiblische Theologie in diesem Zusammenhang. Israel wird getauft sein und die tausendjährige Friedensreich wird über ein schweres Gericht über die Welt einbrechen. Wie es hier steht. Und Israel wird getauft und wir werden vorher entrückt, meiner Meinung nach, und da scheiden die Geister, haben immer andere Meinung darüber und mir ist das absolut unwichtig. Aber ich glaube, das ist ein Prozess. Die Entrückung der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu. Wir entrücken zu ihm, als er kommt. Aber da gibt es verschiedene Meinungen. Ich streite nicht über Nebensache. Die Hauptsache ist, er kommt. Er kommt, wir werden entrückt und Israel wird errettet. Und sein Friedensreich hier auf Erde wird einbrechen, wie die Schrift uns bezeugt. Alt wie Neue Testament. Amen, wir beten. Und wir wollen beten jetzt. Ich habe sehr heilsgeschichtlich gepredigt. Und das Merkwürdige an Gottes heilsgeschichtliche Wege ist, dass ständig, wenn er die große Bogen, kommt dann das einzelne Mensch. Das geht ständig vor in Gottes heilsgeschichtliche biblische Welt. Der große Sieg, alle Könige werden niederfallen für ihn. Und dann er wird für den Geringen und Armen dastehen, als nächster Satz. In diesem Sinn beten wir in unserer Lage, spätherbstlich, die Bäume Nacht entleert von ihren Blättern, nicht nur leichter, sondern durchsichtiger. Was ich sehe, scheint mir nicht tot zu sein, sondern seine wahre Gestalt anzunehmen, zu wachsen zu einer neuen Freiheit, von Gewicht der Vergänglichkeit befreit. Herr, du siehst mich so an, durch und durch, bis ich frei werde in dir. Amen.